Hallo.
Da sind wir wieder. Da, 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 da.
Aber es ist besonders heute. Wir sind nämlich erstens nicht in unserem normalen Besenkämmerchen. Also bitte sieht uns nach, wenn man ein bisschen Störgeräusche hört.
Die Klotür zum Beispiel.
Ja, Pups. Das sind nicht wir. Nein, nein.
Nein, 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 das ist von nebenan.
Oder es ist
Wilma.
Wow, was für eine schöne Begrüßung, ne? Dann wird sie gleich mal accused, dass sie pupst.
Auf jeden Fall.
Jeder muss mal pupsen, Olivia. Auch
ja,
du.
Ja, ja, auch du.
Aber wir haben heute das erste Mal offiziell, und ich raste gleich aus, einen Live-Gast.
Ja, das ist verrückt. Sonst hatten wir ja immer nur, und ich sage jetzt nur mit Anführungszeichen, weil das ja auch trotzdem ganz toll war, so eingespielte Nachrichten von unseren Expertinnen. Und heute haben wir Marias Hebamme an dem Tisch mit uns sitzen. Hallo Wilma, schön, dass du da bist.
Hallo.
Richtig cool, dass du dich bereit erklärt hast. Du weißt wahrscheinlich nicht, worauf du dich einlässt hier.
Nee, noch nicht so wirklich.
Wahrscheinlich wird sie nie wieder in einen Podcast wollen.
Wir haben es für immer versaut.
Aber wir haben viele Fragen an dich, die gestellt worden sind, nicht nur von uns, sondern auch von vielen, vielen Menschen, die scheinbar wirklich Bedarf haben.
Also in diesem Sinne, herzlich willkommen bei noch einer Folge von
Motivierend Ehrlich.
So, Wilma, bevor wir anfangen, wie würdest du denn deinen Beruf als Hebamme beschreiben? Was umfasst das alles? Was bedeutet das für dich? Wie lange machst du das schon? Willst du mal ein bisschen so über dich und deinen Beruf erzählen?
Über mich und meinen Beruf, ja. Also, ich mache das jetzt seit 13, 14 Jahren. 2012 habe ich ausgelernt. Aber wir haben ja schon eine dreijährige Berufsausbildung. Das heißt, ich habe ja schon 3 Jahre vorher angefangen, Hebamme zu sein. Hebammenschülerin damals noch. Und ich bin Hebamme geworden, weil wir eine ganz liebe Familienfreundin haben, die mir immer von ihrem Beruf vorgeschwärmt hat, seitdem ich Kind bin. Und dann habe ich als ja so 8-9-Jährige gedacht, so, oh, das ist mal ein schöner Beruf, die süßen Babys. Und fand das total toll. Und je älter ich wurde, habe ich gemerkt, dass ja die Babys eigentlich von meinem Beruf ein ganz, ganz kleiner Teil nur sind. Und der Hauptanteil einfach die Arbeit mit den Frauen ist und den Familien.
Und das hat dich nicht abgeschreckt, sondern du dachtest so, na gut, die sind ja auch manchmal süß.
Genau, die können ja auch ganz nett sein, dachte ich mir. genau, nee, es hat mich gar nicht abgeschreckt. Eher im Gegenteil, es war ja irgendwie so eine, es ist so gewachsen mit der Ausbildung und mit den Berufsjahren, dass ich dachte, irgendwie es wird immer schöner. Und genau, von wegen, wenn du fragst, wie ich den Beruf definiere für mich, es ist einfach eine Begleitung von Familien, vor allem von Frauen in einer ganz, ganz wichtigen und sensiblen Phase ihres Lebens. Und wir wissen ja, dass die meisten Frauen irgendwie so 1, 2, vielleicht mal 3 Kinder bekommen in Deutschland, aber auch nicht viel mehr. Und dann finde ich es einfach ganz wichtig, dass man dann in diesen so seltenen und wichtigen Ereignissen in seinem Leben gut begleitet wird und gut betreut wird und sich gut aufgehoben fühlt und sich vor allem wohl fühlt.
Und wie ist es eigentlich, wenn man entscheidet, Hebamme zu werden? Es gibt ja einen großen Mangel eigentlich an Hebammen, oder? Oder wie ist es zurzeit?
Ja, das ändert sich gerade so ein bisschen, weil vor ein paar Jahren das Hebammenwesen akademisiert wurde. Also die Hebammenausbildung ist jetzt an die Unis verlagert worden. Ah. Das heißt, da ist jetzt irgendwie auch ein breiterer Zugang und mehr Leute können das irgendwie, nehmen sich das vor und fangen den Studiengang zumindest mal an. Ob sie ihn dann noch weitermachen, werden wir sehen. aber genau, also wirklich der Mangel ist eigentlich nicht mehr.
Okay, sehr gut. Das ist ja schon mal gut zu wissen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich irgendwie das erste Mal schwanger war, vor mittlerweile 7 Jahren, da war das schon so, aber das war auch in Wien, also ich war in Wien schwanger und da war es gar nicht so leicht, eine Hebamme zu finden tatsächlich.
Ja, genau, das ist dann wieder ein anderes Thema, ne? Also die Hebammen, die in der Freiberuflichkeit und in der häuslichen Wochenbettbetreuung arbeiten, da sind wirklich nicht so viele. Aber in den Kreißsälen, da sind auf jeden Fall, die sind gut besetzt, solange die Kliniken die Stellen auch besetzen.
Ja.
Das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber stimmt, also man muss so ein bisschen gucken, in welcher Sparte sozusagen man gerade die Hebammenbetreuung sucht.
Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ich habe die ganze Zeit an eine freiberufliche Hebamme gedacht. In meinem Kopf so. Und du, Maria?
Ja, ich auch.
Ich hab überhaupt nicht, da fiel mir das wieder ein. Ach ja, stimmt. Im Kreißsaal sind ja auch Hebammen.
Ja. Ja, genau. Aber gut, ich meine, wie viele Kliniken hat eine Stadt, ne? Das ist ja auch dann begrenzt.
Ja. Ja, das stimmt.
Und wie seid ihr zueinander gekommen? Weil Wilma, du warst ja wirklich Marias Hebamme, ne?
Ja, sie war meine Hebamme und eigentlich hatte ich mich, ich hatte so, da bin ich ja auch wieder so ganz pragmatisch, einfach geguckt, welche Hebamme bei mir so im Kreis praktiziert quasi. Und da habe ich eine angerufen und die war aber schon voll, beziehungsweise ist dann auch in die Mutterschaft gegangen. Und dann sagte sie, aber ich habe hier jemanden und da könnte ich euch ja mal connecten miteinander. Und dann bin ich an Wilma geraten und bin sehr, sehr froh, dass das so passiert ist.
Ja, das ist verrückt, weil das ist wirklich so, also als Mama kann man nur sagen, die Hebamme hat einen ganz besonderen Platz Herzen und im Leben. Man wird sich immer an die Hebamme erinnern. Ne?
Immer. Ich frage mich nur gerade, gibt es auch Momente, dass du Frauen triffst, mit denen du nicht kannst und oder die nicht mit dir können? Und ist das immer dann, bevor es quasi in die heiße Phase geht, dann schon klar und dann trennt man sich wieder oder ist es auch manchmal so zwischendrin schwierig?
Es ist manchmal auch zwischendrin schwierig, aber da habe ich dann einfach aufgrund meiner Erfahrung der letzten Jahre genug, ich sag jetzt mal Professionalität, zu sagen, naja, ich betreue dich halt trotzdem. Also okay. Wir müssen ja keine besten Freundinnen werden.
Ja.
Ne? Ich bin irgendwie nett zu dir, ich bin respektvoll zu dir, du hoffentlich auch zu mir. Und dann, weil das Baby muss genauso betreut werden und die Mama genauso und der Papa vielleicht auch. Also, aber es ist eher selten.
Okay.
Also die meisten können mit mir ganz gut. Oder ich mit den meisten.
Und arbeitest du jetzt als quasi freiberufliche Hebamme? Ich bin da noch immer, hänge da noch immer dran. Oder bist du im Kreißsaal, im Krankenhaus und guckst, wer zu dir kommt? Nee, wenn du Maria ja betreut hast, dann arbeitest du als freiberufliche Hebamme.
Genau, jetzt momentan arbeite ich nur noch als freiberufliche Hebamme. Aber ich habe angefangen, in einem Krankenhaus zu arbeiten nach meiner Ausbildung mit Geburten und habe das dann so ein bisschen parallel laufen lassen. Also habe die Dienste im Krankenhaus gemacht, im Kreißsaal und parallel auch mit Betreuung angefangen. Und jetzt seit 5 Jahren arbeite ich nur noch freiberuflich und mache nur noch Wochenbett und Schwangerenversorgung.
Und das heißt, du begleitest dann auch wirklich eine Frau im Normalfall jetzt die ganze Zeit durch die Schwangerschaft und die Geburt und auch danach?
Die Geburt nicht mehr. Also ich mache mach keine Beleggeburten. Mhm. Also es ist sozusagen, ich lerne die Frauen in der Schwangerschaft kennen, betreue sie in der Schwangerschaft, kläre alle Fragen, die es da so zu klären gibt. Dann sage ich immer, dann ist die Geburt outgesourced an die jeweiligen Krankenhäuser. Und ab Tag der Entlassung übernehme ich zu Hause wieder und besuche sie dann zu Hause. Anfangs täglich, dann alle 2 Tage und dann über einen längeren Zeitraum. So ungefähr nach der Geburt schon so 10 bis 12 Wochen. Genau, also ich betreue eigentlich die Familien so fast ein Jahr, also die Schwangerschaft.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann kommt das Beikostgespräch auch noch dazu. Also ich bin lange Teil der Familie.
Ja. Spannend, bei mir war es ja so, ich habe bei meinem ersten Kind eben eine Hebamme gehabt, die mich die ganze Zeit durchbegleitet hat. Das war quasi wie so eine Privathebamme, weil ich eh schon hardcore überfordert war und dachte, ich brauche jetzt jemanden, der wirklich an meiner Seite ist. Und diese Hebamme war dann auch bei der Geburt dabei. Die ist dann wirklich ins Krankenhaus mit dazugekommen. Und im Nachhinein, ich bin ihr sehr dankbar, aber ich weiß nicht, das war auch die Geburt, war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist natürlich dann schwierig, weil als Mutter, dann schiebt man vielleicht ganz viel Schuld einfach der Hebamme zu, weil sie dann Entscheidungen getroffen hat, die ich im Nachhinein analysiere und mir überlege, boah, ich weiß nicht, ob das überhaupt so richtig war. Und das ist ja total doof, weil, also, ich weiß ja nicht, sie hat ja keine Schuld. Sie trägt keine Schuld, nur weil ich eine doofe Geburt hatte. Aber ich habe mich dann auf jeden Fall bei der zweiten Geburt gegen eine Hebamme entschieden, die mich begleitet, und habe nur die normalen Untersuchungen gemacht. Dann habe ich im Krankenhaus angenommen, ich hatte quasi keine Hebamme. Ich war dann im Krankenhaus und da waren natürlich die Beleghebammen. Und das war's. Ja, und danach hatte ich eigentlich auch keine Hebamme. Ich muss dazu aber sagen, meine Tante ist ja auch Hebamme, die konnte ich immer anrufen, die ist aber weit weg. Und ich bin umgeben in meiner Familie von KinderärztInnen und so, deswegen, aber trotzdem, ich habe irgendwie mich so richtig dagegen entschieden und es war okay, aber es ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn man jemanden hat, mit dem man auch plötzlich so, also mit dem man einfach alle Sorgen und so teilen kann.
Ja, total. Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn du das zweite Kind bekommst und es nicht beim ersten Kind so ist. Ich glaube, beim ersten Kind ist es schon auch echt wichtig, dass man da jemanden hat, der eben nach Hause kommt und einem dann auch so diese Ruhe vermittelt. Ne? Ihr seid ja auch so ein Ruhepol, gerade in dieser Zeit, wo man so voll schwimmt und gar nicht weiß, was bin ich jetzt, was muss ich machen, mein Körper, wie funktioniert, also das ist ja alles wirklich ein riesen Fragezeichen.
Ja, und ich weiß noch, meine erste Hebamme, die kam dann, also nach der ersten Geburt, meine einzige Hebamme, kam nach Hause und hat bei uns angefangen abzuwaschen, weil ich so überfordert war. Ich steckte aber auch voll so in einer Art Babyblues. Ich war komplett fertig mit allem. Mhm. Und die hat wirklich dann angefangen abzuwaschen und gesagt, es ist alles gut, ist alles gut. Mhm. Und es hat so geholfen, ja. Das ist doch echt verrückt, ja.
Ich weiß, das eine Mal, da bist du gekommen, da hatte ich ganz vergessen, dass du kommst. Weißt du noch, da hattest du, dass du die große Tochter, hattest du die bei und ich saß da und war so komplett zerschossen.
Ach so, ja, das weiß ich noch.
Und da haben wir im Kinderzimmer gesessen, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr, von meiner Tochter haben wir im
Kinderzimmer. Ja, weil ich meine Tochter dabei hatte und die wollte ein bisschen malen.
Ach ja, genau, die hat dann gemalt. Ja, da war ich auch so, da stand ich auch komplett neben mir, aber es war trotzdem richtig schön.
Ja, ich meine, das ist auch, also besonders auch nach der Geburt, dass man auch immer checkt mit dem Baby, ob alles gut ist, ne? Das war bei uns, muss ich auch noch mal sagen, bei der zweiten Geburt war mein Kleiner, musste ich auch ein bisschen, auch oft ins Krankenhaus und teilweise auch stationär, weil der so mit seiner neugeborenen Gelbsucht zu kämpfen hatte. Deswegen wusste ich, wir sind da auch in guten Händen und so. Ja. Jetzt im Nachhinein, das kommt mir gerade so komisch vor, dass ich keine Hebamme hatte. Aber es hat anscheinend, also es hat ja alles geklappt, Gott sei Dank. Ja. Aber puh. Eigentlich verrückt. Ja, wir haben hier ein paar richtig spannende Fragen von unserer Community auf Instagram/@motivierendehrlich. Guckt alle rein, super spannend. Wow, oder? und da würde ich gerne dir mal ein paar stellen. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, einfach nur 4 Worte. Angst vor zweiter Geburt. Das ist sicherlich ein Thema, was dir auch oft unterkommt, oder? Angst vor der Geburt, vor Schmerzen.
Ja. Also ich habe selber ja auch 2 Kinder geboren und ich weiß genau, was damit gemeint ist. Es hat natürlich, also es sind so zweierlei Dinge, ne? Also wenn natürlich die erste Geburt wirklich für die Frau traumatisch war und es irgendein Ereignis gab, was sie nicht gut verarbeitet hat oder auch noch gar nicht bearbeitet hat, dann ploppt das in der zweiten Schwangerschaft oft wieder auf und bis dahin war es halt irgendwie verdrängt oder vergessen oder wurde als, nö, ist schon okay behandelt. Dann rate ich all meinen Frauen, dass sie auf jeden Fall ihre erste Geburt nochmal besprechen, also mit den Hebammen im Kreissaal und mit den Gynäkologen im Kreissaal. Also eigentlich stellen alle Kreissäle oder auch Geburtshäuser, auch außerklinische Geburten, die Möglichkeit, dass man die Geburt im Nachhinein nochmal bespricht. Geburtsakten müssen 30 Jahre lang aufgehoben werden. Also man kann auch nach 10, 12, 20 Jahren nochmal sagen, ich würde gerne nochmal die Geburt besprechen und sich dann quasi das Geburtsjournal nochmal durchlesen lassen oder erklären lassen, die ganzen Fachwörter. Und dann sind aber auch zweite Geburten irgendwie erschreckend, wenn man eine ganz normale Geburt hatte, wenn alles gut lief und alles war total in Ordnung und dann setzen die Wehen vom zweiten Kind ein und man denkt so, oh je. Jetzt weiß ich, was ich die letzten Jahre verdrängt habe oder vergessen habe. Und es war ganz spannend im Kreißsaal zu sehen, dass gerade bei den zweiten Geburten dann, wenn der Muttermund vollständig war und wir die Frauen quasi ihnen das Go gegeben haben, dass sie jetzt gerne, wenn sie möchten, pressen dürfen, dass gerade die zweiten und dritten Drittgebärenden sich nicht getraut haben und ein paar Wehen verzögert haben sozusagen, weil sie ja im Gegensatz zur ersten Mama genau wussten, was kommt, wenn sie jetzt weiterpresst. Und mir ging es genauso. Ich bin da gar nicht frei von. Ich habe selber gemerkt, dass ich meinte zu meiner Hebamme, ich merke, ich bremse gerade mein Kind. Und sie, ja, machst du. Aber ist ja, wir haben ja Zeit, ist ja alles gut. Also wenn dann sozusagen das Schmerzgedächtnis wieder einsetzt vom Körper, dann muss man sich wirklich beim zweiten Kind noch mehr überwinden, in diesen Schmerz hinein zu pressen, um quasi das Kind zu gebären.
Das und, ist ja abgefahren. Ja, das ist verrückt, ne? Das habe ich auch gar nicht so, dadurch, dass ich ja mein erstes ein Kaiserschnitt war und dann das zweite eben vaginal, aber mit Saugglocke. Ich habe das gar nicht so gehabt, weil ich wusste, ich war so froh, dass ich endlich mal pressen darf. Das ist ja wirklich verrückt. Mhm. Aber meinst du, wenn jemand sowas schreibt wie Angst vor der zweiten Geburt, das zeigt ja schon, dass die erste Geburt schwierig gewesen sein muss?
Genau.
Und dass man das irgendwie aufarbeitet, da gibt es doch auch bestimmte, also wie du gesagt hast, dass man das nochmal bespricht richtig im Kreissaal oder im Geburtshaus.
Das finde ich auch, Entschuldigung, aber das finde ich wirklich total krass. Das wusste ich gar nicht, dass die Möglichkeit besteht. Also ich könnte jetzt nochmal in die Klinik gehen, da wo ich meine Tochter geboren habe und dann da nochmal besprechen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das
sagt einem ja auch
so
keiner.
Klar,
ne? Also du ja, aber alle anderen sagen das ja nicht. Ich glaube, dass es auch total hilfreich ist, wenn man an diesen Ort des Geschehens dann wieder zurückgeht, ne?
Oh Gott, ich weiß nicht, bei meiner ersten Geburt, ich habe ganz schlechtes Gefühl, wenn ich dann an dieses Krankenhaus denke und dass ich da hin muss.
Aber stell dir mal vor, du würdest da sitzen und dann könntest du das noch einmal alles besprechen und dann würdest du noch mal einen ganz anderen Blick auch drauf kriegen und vielleicht könntest du dieses schlimme Gefühl ein bisschen weiter loslassen.
Aber haben die dann echt Zeit dafür? Dann rufe ich da an, die sagen doch, oh ja, ist jetzt ganz voll, Leute, jetzt geht das nicht.
Nee, genau, es braucht ein bisschen Vorlauf. Also es ist jetzt nicht, hallo, ich würde gerne meine Geburt jetzt besprechen.
Ich bin gerade in der Nähe, kann
genau,
ich kurz rumkommen?
Ich habe mir gerade ein bisschen Zeit genommen. Nee, also man muss quasi die Anfragen an die jeweiligen Frauenkliniken stellen, weil die natürlich die Akten aus dem Archiv holen müssen. Die werden dann kopiert und irgendwie nochmal sich durchgelesen. Wenn die beteiligten Personen noch im Team arbeiten, dann werden die auch wieder quasi herangezogen und gefragt, hier, kennst du noch Frau Müller-Meyer-Schmidt? Aber wenn das schon so lange her ist, vielleicht arbeiten die ja gar nicht mehr da, ne? Dann würde man sich halt mit einer der jeweiligen diensthabenden Gynäkologinnen oder Hebammen zusammensetzen. Und ganz viel klärt sich, wenn man die Geburtsakten nochmal durchliest und sich den Geburtsverlauf nochmal erklären lässt, klärt sich ganz, ganz viel im Nachhinein nochmal auf. Weil so Erinnerungen an eine Geburt, die verschwimmen ja auch und man ist dann irgendwie man ist dann mit Schmerzen und dann ist das Baby da und man ist sowieso überfordert mit der ganzen Situation in vielen Fällen. Und wenn man dann mit einigen Jahren Abstand die Akte nochmal liest und nochmal erklärt bekommt und was war der Grund dafür, den Wehentropf zum Beispiel, oder habe ich wirklich so viel geblutet, wie in meiner Erinnerung drin steht, also in meinem Kopf steckt. Und wenn man sieht, es ist gar nicht so schlimm, wie man es doch denkt, manchmal vielleicht, dann relativiert sich manches ein bisschen.
Vielleicht könnte ich jetzt endlich rausfinden. Ich habe nämlich den Verdacht, zu meiner Zeit, als ich Geburt gegeben habe, so ein englischer.
Als ich Geburt
gegeben habe bei meinem ersten Kind, gab es in Wien so einen krassen Aufschrei, weil die PDA teilweise falsch dosiert wurde und das Hundertfache von diesem Schmerzmittel gespritzt wurde.
Oh, wow.
Und bei mir war das auch so, ich war wie auf Drogen, ich war komplett weg, ich war wirklich komplett weg. Und als ich das dann gelesen habe, dass das der Fall war, auch in dem Krankenhaus, wo ich war, dachte ich mir, 100% hatte ich das auch. Und vielleicht würde sich das auch wieder aufklären.
Ja, meinst du, sowas streichen die nicht raus?
Ja, weil sie so ein geschwärzter Satz.
Ah, sorry, ja stimmt, du hast ein bisschen mehr gekriegt. Daran lag's.
Ja.
Weiß man nicht, ne?
Ja, stimmt, wahrscheinlich nicht, ne? Aber auch, oder auch so Sachen, vielleicht kann ich dich das jetzt fragen. Hauptsache, ich sag noch, ich will die Fragen von der Community vorlesen.
Das ist nur deine gestellt.
Moment mal. Ich habe nämlich sowas ganz kurz, ich mach's einfach. mir wurde nämlich gesagt, dass ich, und ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, eine Muttermundlippe habe. Hast du das schon mal gehört?
Ja.
Und ich habe das schon mal irgendwie versucht zu recherchieren, habe da so wenig drüber gefunden, dass es irgendwie, wenn mein Muttermund ist eigentlich komplett offen und dann gibt's aber eine Verhärtung und daran hakt's. Und das ist halt einfach so wie verspannt oder verhärtet oder ich weiß nicht. Und das war dann bei der zweiten Geburt auch.
Genau, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwas ist, was immer da ist sozusagen, was jetzt an der Muttermund noch mit dran hängt.
So
wie man sich das jetzt,
Mund.
Hallo. Genau, ich bin die Lippe, hallo. sondern im Geburtsverlauf sozusagen, wenn sich der Muttermund eröffnet und sich quasi, ja, ich würde jetzt mit meinen Händen zeigen, aber das kann jetzt ja keiner sehen, am Köpfchen vorbeischiebt. Ich beschreibe das immer wie so ein Rollkragenpullover. Ne? Also der Rollkragen zieht sich so langsam über den Kopf und geht immer weiter auf. Und dann ist sozusagen genau eine Stelle von diesem Rollkragen, da ist ein kleiner Nahtfehler vielleicht. Und der ist es ein bisschen verdickt und geht deswegen nicht ganz so gut und ganz so schnell auf wie der Rest. Kann man sich vorstellen.
Ja.
Wenn dann der Muttermund bei 10 cm ist, dann ist er auch weg, diese Stelle. Oder die ist dann weich oder wie auch immer wir das nennen wollen. Aber es kann schon sein, dass es immer wieder Stellen gibt vom Muttermund, die nicht ganz so schnell sich dehnen wie andere Stellen. Und das würde man dann quasi, wenn wir das tasten in der Geburt, bezeichnen wir das, das ist noch eine Muttermundslippe.
Ah, okay. Ja, weil das war irgendwie bei mir und es war auch, und dann haben sie noch versucht, das irgendwie so wegzumassieren.
Genau,
und
die kann man so ein bisschen wegmassieren.
Lappen, wo irgendwas drauf war und es ging aber anscheinend auch nicht völlig weg.
Und ist es angenehm dann?
Ja, super ja, angenehm, ja.
Aber es war nicht so schlimm, wie als sie plötzlich wollten, einen Ultraschall da unten machen wollten, als ich schon so halb in den Wehen, also schon in den Wehen war und so, boah, es war alles so schlimm. Ja. Aber okay, und wenn ich das aber jetzt bei Geburt 1 und bei Geburt 2 hatte, dann ist doch die Chance, dass ich es bei Geburt 3 habe, so eine Verhärtung relativ groß, oder?
Ja, aber es hat ja nicht so wirklich eine Konsequenz. Also es ist oft so eine Momentaufnahme, ne? Also wenn ich dann gerade jemand untersucht, in dem Moment, wo quasi der Muttermund bei, keine Ahnung, 8-9 Zentimeter ist, dann könnte er sagen, oh ja, hier ist die Muttermundslippe und dann halbe Stunde später ist sie aber schon wieder weg.
Ah, okay.
Also das hat nicht wirklich
Okay, also es kann dann doch weggehen auch.
Ach, genau.
Die meinen die halt, das geht nicht weg, die haben das ja massiert und dann ging das halt nicht richtig weg und dann haben sie halt den Kleinen mit der Saugglocke geholt, weil er halt anders nicht so oder in meiner Erfahrung.
Genau,
da muss ich wieder nochmal ins Krankenhaus und das mir nochmal erklären lassen.
Genau.
Wie ist denn das, um jetzt mal wieder auf Olivias Dammriss 3C zurückzukommen, den wir schon lange nicht besprochen
Sehr
haben.
Sehr lange, ja. Doch, bei der letzten
mal,
Folge.
Ja, da hast du kurz, aber da habe ich nicht, da habe ich den Einsatz verpasst und habe es nicht nochmal mit dem 3C auch kommuniziert.
Ja, stimmt, Dammriss 3C.
Ärgere ich mich im Nachgang, weil ich finde, das sollte schon auch in jeder Folge besprochen werden.
Oh je.
Also, Olivias Dammriss 3C, wenn sie jetzt nochmal ein drittes Kind bekäme, wie wirkt sich denn dann sowas eigentlich aus? Also wenn man ja dann auch genäht worden ist und so und man würde eine natürliche, kann man dann überhaupt noch auf natürliche Weise ein Kind gebären oder ist dann das ausgeschlossen? Weil es ist ja wahrscheinlich, du hättest ja wahrscheinlich jetzt Panik. Du hättest dann auch Angst vor der Geburt, oder?
Ja, ja, ständig.
Also ich sehe deine Angstgeweide in den Augen.
Ja, ja. Aber ich habe auch Angst vor der Kaiserschnittgeburt, weil die hatte ich ja auch und die war mindestens genauso schlimm. Die war eigentlich noch schlimmer.
Aber wir haben uns letztens über das Sugaring unterhalten und hast gesagt, du wolltest jetzt nicht mehr hin, weil du hast eher rasiert, weil du Angst hattest, wenn die da schwuppt,
dass sie es aufreißen.
Das ist ja da ein bisschen mehr Pressure dran drauf.
Ja,
Wie ist das dann, Wilma?
Wie ist das dann, genau. Also es ist eher ein Kopfthema der Frauen, dass man natürlich denkt, oh Gott, das wird alles wieder kaputt gehen bis sonst wo. Aber natürlich liegt es dann in der Verantwortung des geburtshilflichen Teams, dass die Frau in eine, ich sag jetzt mal, dammschonende Geburtsposition verlagert wird.
Welche wäre das zum Beispiel?
Also nicht wie ich war so richtig oldschool,
genau,
auf dem Rücken, Beine nach oben wie im Film.
Genau.
Kein Wunder, dass ich da bis zum
Genau. Arsch und es wurde gezogen an mit einer Saugglocke, das ist natürlich auch wieder was.
Ja.
Es ist kein natürliches Tempo, was der Kopf da quasi hinlegen kann. Also ich würde dann diesen Frauen immer empfehlen, in Seitenlage ihr Kind zu kriegen oder im Vierfüßlerstand zum Beispiel, dass einfach möglichst wenig Druck auf diesen Damm liegt.
Soll ich euch was Verrücktes sagen? Gerade als du das so erzählt hast, habe ich gedacht, ich habe richtig Bock auf noch eine Geburt. Das ist absurd. Oder was ist falsch mit mir?
Nee, muss dir ganz ehrlich sagen, ich denke auch die ganze Zeit darüber nach. Meine Schwägerin ist schwanger nochmal, das dritte Mal. Und ich denke so, ich möchte auch so unbedingt gerne nochmal.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so schlimm, wie kann das sein?
Nein,
ich habe noch während den Wehen gedacht, never, ever, ever, ever tue
das
ich
ist
mir das nochmal.
Ja, aber das ist so ein krasser Moment, ne? Diese ganze Atmosphäre, wenn man so losgeht, man ist so mit sich beschäftigt und so bei sich auch. Ich glaube, danach ist man selten so bei sich wie in diesem Moment.
Na, hoffentlich.
Ja. Boah, jetzt habe ich, ich wollte auch unbedingt eigentlich, da komme ich gleich zu noch, also nee, warte mal, eins nach dem anderen. Meinst du, ich kann mich wachsen lassen, obwohl ich einen Dammriss 3C hatte?
Auf jeden Fall.
Wird es nicht
so mit dem
Wachs
unbedingt.
Also so bitte.
Tu es deinen Arschhaaren an und lass sie gehen. Dafür muss ich erstmal die Hämorrhoiden noch behandeln, die ich habe.
Ja gut, das ist ein anderes Thema. Nein, auf jeden Fall. Es ist ja nicht gerade erst gestern genäht worden. Also,
nee, es ist jetzt schon 2 Jahre
ja,
her.
Ja, dann
eineinhalb.
Bitte, mach einen Termin und lass dich wachsen.
Okay, huh, nice.
Meine Hebamme hat gesagt.
Ich darf. Nicht erschrecken, ist ein Dammriss 3C. So sah das aus. Und jetzt sieht so aus. Ist schon viel besser geworden.
Also vorher nachher Bilder machen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also der sieht ja gar nicht so schlimm aus, wie du das wahrscheinlich vorstellst.
Ja, nee, es ist okay. Ich habe ja dann auch, ich hatte ja dann auch so eine Rückbildung, so eine Physio, Gyn-Physio.
Ah, super.
10 Stunden, richtig cool. Und da habe ich auch so richtig, vielleicht habe ich auch deswegen nicht unbedingt eine Hebamme gebraucht, weil ich hatte dann irgendwie so outgesourced. Und die, mit der habe ich dann auch gemeinsam gelernt, quasi die Angst zu überwinden, das zu betasten und einzucremen und so weiter. Super. Ja, das ist gut. Das war richtig gut. Und jetzt kam auch eine Frage und ich möchte mich der Frage gerne anschließen. Wie vorbereitet sollte man in eine Geburt gehen? Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte mir wirklich vorgenommen für die zweite Geburt. Ich möchte, weil meine erste Geburt, hatte ich schon kurz erwähnt, war ein Kaiserschnitt, war aber nicht so geplant, sondern das war eben sekundärer Kaiserschnitt, glaube ich, nennt man das, oder? Weil die Herztöne abgesackt sind von uns beiden. Und dann bei der zweiten Geburt wollte ich unbedingt vaginal entbinden. Da habe ich mir gedacht, ich versuche es mal möglichst lange ohne PDA und vielleicht dosieren sie es ja auch besser. Und hatte aber Angst schon, dass mein Kreislauf nicht mitmacht. Das war auch bei der ersten Geburt. Und dann habe ich gedacht, ich werde mich einfach ganz viel bewegen, habe so mir so vorgenommen. Also natürlich alles ganz lose, weil ich wusste, man weiß ja nicht, was kommt. Aber ich möchte mich trotzdem viel bewegen, will dann im Vierfüßlerstand am besten gebären. Und dann war es wieder so, dass ich immer dachte, ich werde ohnmächtig. Und das schaffe ich auf keinen Fall. Und deswegen lag ich dann auch nur noch auf dem Bett. Weil ich es einfach nicht, ich war so neben der Spur. Hätte ich es mir einfach mehr vornehmen müssen.
Mehr durchbeißen.
Oder, wie sinnvoll ist überhaupt, dass man sich sowas vornimmt, dass man einen Geburtsplan hat? Wie nervig ist es, wenn man mit einem A4 beschriebenen Blatt reinkommt und sagt, jetzt lest ihr euch das alle erstmal durch, das ist mein Geburtsplan, ich möchte, dass ihr den befolgt.
Genau, es ist eine ganz spannende Frage, weil die Geburtspläne ja gerade so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Überhand nehmen, aber die sind so sehr präsent.
So ein bisschen schick gerade, ne?
Genau, also es ist so, und es wird einem ja auch so ein bisschen, in allen Büchern ist ein Geburtsplan und das wird einem ja so, du brauchst auf jeden Fall einen Geburtsplan. Ich habe das Gefühl, dass Geburtspläne, die bringen quasi vor allem uns als geburtshilfliches Team so ein bisschen in Zugzwang, weil wir quasi dann so die Wunscherfüller sind. Also wir müssen dann quasi abhaken und gucken, dass wirklich alles auf diesem Plan von Frau Meier-Müller-Schmidt auch befolgt werden kann. Aber das ist unrealistisch, das geht nicht. Also es ist, ich sage immer, also die Frauen, die von ihren Geburten meistens schwer enttäuscht sind und irgendwie sich das ganz anders vorgestellt haben, sind leider oft die Frauen, die mit einem dreiseitigen Geburtsplan ins Krankenhaus gekommen sind. Oft auch mehrfarbig für die verschiedenen Phasen der Geburt.
Oh, krass, echt, ja?
Ja, ja. Weil man natürlich diese drei Seiten, niemand kann die erfüllen, niemand. Also das heißt, von deinem Plan sind bestimmt die Hälfte der Punkte nicht erfüllt. Deswegen finde ich es immer ganz gut und ratsam, sich Geburtswünsche aufzuschreiben. Also natürlich zu sagen, ich wünsche mir, dass mein Kind nach der Geburt direkt Haut auf Haut mit mir bonden kann. Ich wünsche, dass mein Mann dabei sein kann. Ich wünsche mir, dass ich in Bewegung bleiben kann. Und dann hat das alles ein bisschen einen anderen Geschmack bekommen. Und dann können wir halt gucken, kann A, die Frau gucken, wie es ihr selber geht und welche Wünsche kann sie sich quasi selber erfüllen und welche Wünsche können wir als Personal im Kreissaal ihr erfüllen.
Ja.
Und das hat dann so ein bisschen ein anderes Geschmäckle.
Ja, sonst ist man so festgefahren, ne?
Genau.
Also, weil du kannst ja im Vorfeld ja nicht wissen, wie es läuft. Also, du bist ja auch bei deiner ersten Geburt ins Krankenhaus gegangen und dachtest, du kriegst dein Kind einfach auf natürlichen Wege. Hast du dir ja auch wahrscheinlich nicht in deinen Geburtsplan, hättest du dir nicht eingeschrieben. Also, danach so und so viel Stunden möchte ich dann bitte. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ich dachte aber auch zwischenzeitlich, vielleicht hätte ich da noch, also ich habe so ein paar Sachen für mich aufgeschrieben, aber auch eher so Wünsche, die ich natürlich auch vergessen habe, dann da abzugeben.
Ja, da denkt man halt auch nicht dran.
Also da.
Moment.
Ich muss doch noch mal kurz an meine Tasche.
Hier ist meine PowerPoint-Präsentation.
Und dann ist das halt so passiert, wie es passiert ist. Und wenn man das ja auch immer wieder so durchdenkt, ne, und gerade auch so zum ersten Geburtstag und dann wiederholt man das alles, wie das so gelaufen ist und so, dann macht man sich natürlich immer Gedanken und sagt so, ach, hätte ich mal vielleicht in der Situation lieber so und wäre ich vielleicht doch mal auf die Idee gekommen, unter meinen Schmerzen mich noch mehr zu bewegen und hätte ich mich doch mal auf die Seite gerollt oder so. Aber du musst ja in diesem Moment einfach sein. Also da hast du ja nicht die Zeit, von außen drauf zu gucken.
Nee.
Ja.
Und dann macht man es, glaube ich, auch intuitiv.
Ja.
So. Genau, intuitiv. Und was wichtig ist, dass man einfach fürs Input und für die Ideen, wenn denn Ideen kommen von der Hebamme und vom Gynäkologen, also meistens die Hebamme, weil die sind ja doch die mehr irgendwie im Kreissaal präsent sind, einfach offen sein für die Ideen, die da so kommen. Und wenn die Hebamme mir sagt, jetzt versuch du noch mal ein bisschen zu laufen und du denkst, oh Gott, nein, ich will nicht laufen, ich will nur liegen wie ein Embryo im Bett, dann sich noch mal überwinden und okay, ich versuch's noch mal. Und wenn es nur 10 Minuten sind, ne? Ja. Und oft merkt man dann in diesen 10 Minuten, ach, es ist ja gar nicht so schlecht.
Ja.
Genau, also einfach so ein bisschen offen sein für das, was die Hebammen so als allen Ideen bringen. Und wenn man merkt, da kommt nichts, dann vielleicht noch mal ein bisschen nachfragen und sagen, hier hast du noch mal eine Idee, was ich anders machen kann.
Genau. Das ist auch gut, ja, dass man so aktiv nachfragt. Das habe ich gar nicht gemacht.
Ich habe es auch nicht gemacht, aber ich war auch einfach zu beschäftigt mit anderen Dingen.
Ja, aber oder man hat ja meistens dann doch noch mal einen Mann dabei oder eine Freundin oder den Partner, die Partnerin. Und die haben ja in den meisten Fällen keine Wehen, sondern haben einen klaren Kopf, dass die vielleicht noch mal ein bisschen fragen können. Habt ihr noch mal eine Idee, was wir machen können? Oder
voll, ja,
sich Massagetechniken zeigen lassen, sowas alles. Und wichtig ist einfach offen sein für diesen Geburtstag. Je lange, also keiner weiß, wie lange dauern wird, ob es 4 Stunden sind oder 20, keiner weiß es, aber am Ende des Tages ist euer Kind da.
Mir ist gerade eingefallen, mir tut die Hebamme, die bei mir war, so leid, weil ich muss deren Hand zerdrückt, zerquetscht haben. Ich habe supernatürliche Kräfte aufgewendet und habe die so gedrückt, das tut mir richtig leid. Das, hast du das auch so erlebt, als du dann noch Geburten begleitet hast, dass die Frauen halt... Die drücken noch so fest dazu.
Ja, man muss dann immer aufpassen, dass man keine lang gemachten Fingernägel in den Unterarm gerammt bekommt.
Oh Gott.
Aber man guckt dann schon, dass man die Körperteile ihr hinreicht, die auch gedrückt werden können, wo genug dran ist zum Drücken.
Boah, ich habe auch meine Beine, bei mir waren ja dann so viele, es waren 2 Ärztinnen, eine Ärztin, ein Arzt und ich glaube irgendwie gefühlt 4 Hebammen am Schluss und mit dieser Sauglocke, weil es war, das Sektio-Team stand auch schon bereit, falls es nicht klappt. Also es war ein brenzliger Moment und ich habe wirklich mit meinen Beinen gegen die Hebammen, die so vor mir standen, gedrückt und mit den Armen gegen die an wie so ein Seestern, der versucht, sich zu befreien. Das war nicht so krass.
Naja gut, aber wo willst du denn hin mit deinen, also du musst ja irgendwo. Kräfte,
ich konnte sie jetzt auch nicht irgendwie entspannt da liegen lassen mit den Zehen wackeln. Es ging halt nicht.
Ich glaube, so eine Sauglockengeburt ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm.
Oh, aber ich war so froh. Ich hatte ja schon nach dem Kaiserschnitt gebettelt zu dem Zeitpunkt. Ich war so froh, als dann die Sauglocke kam. Ich dachte, bald ist vorbei. hier ist noch eine Frage und zwar, was hältst du von Mütterpflegerinnen? Ich hatte diesen Begriff noch nie gehört, Mütterpflegerin. Und es gibt ja aber auch Doulas und hast du da, kannst du uns mal, oder weißt du überhaupt, was die Unterschiede sind, was die so machen? Und
genau, also das sind beides sozusagen, ich sag jetzt mal Berufsgruppen, die uns Hebammen so ein bisschen zuarbeiten und vielleicht unterstützen in gewissen Punkten. Also die Doulas begleiten die Frauen, wenn sie das möchten, also muss man selber bezahlen, vor der Geburt und auch manchmal während der Geburt, also das sind Wehenbegleiterinnen sozusagen. Ne? Das heißt, die machen Massagen bei den Frauen zu Hause noch, gehen eventuell mit in den Kreissaal, dürfen aber nicht vaginal untersuchen. Also die dürfen keine Geburt aktiv leiten. Das ist das der Fachbereich einer Doula sozusagen. Also da berühren wir uns dann in den Kreissälen manchmal. Und die Mütterpflegerin, das ist so eine neue Berufsbezeichnung, die jetzt vor so ein paar Jahren aufgeploppt ist. Das sind Frauen, die haben quasi Weiterbildungen gemacht in Themen, die Mutter unterstützen. Also die kommen nach Hause, die werden auch von den Krankenkassen bezahlt teilweise und sind so ein bisschen mehr als eine Haushaltshilfe. Also sie kochen und sie putzen so ein bisschen, kümmern sich um die großen Kinder eventuell schon, gehen mit der Frau dann zusammen einkaufen oder auch mal ein bisschen mit dem Kind spazieren. Also betüdeln sozusagen die Frau im Wochenbett und in der ersten Zeit zu Hause, wenn das der Mann nicht machen kann oder machen möchte. Sind eigentlich eine ganz gute Tätigkeit, weil sie quasi uns Hebammen so ein bisschen unterstützen, weil wie deine Hebamme die abgewaschen hat.
Ja,
also
genau.
Die wenigsten freiberuflich tätigen Hebammen haben dafür Zeit, abzuwaschen, weil einfach die Krankenkassen uns für eine ganz, ganz kurze Zeit bezahlen. Das ist auch nochmal ein ganz doofes Thema. Und Mütterpflegerinnen sind einfach ein bisschen länger da. Da muss man dann aber so ein bisschen aufpassen, dass natürlich da kein Kompetenzgerangel entsteht, ne? Also wenn dann sich die Mütterpflegerin fachlich quasi einmischt und Stillberatung geben will oder sagt, dein Kind ist zu dünn, du musst noch mal mehr zufüttern oder was auch immer, da hört es dann so ein bisschen auf, weil sie einfach in dem Bereich keine Ausbildung haben.
Ja, dann ist die Mutter auch wieder total verwirrt und
ganz genau
und
ja.
verängstigt und denkt sich, oh Gott, jetzt ja. mache ich schon wieder was falsch.
Dann hat sie noch mal eine Meinung mehr, ne?
Ja. Genau.
Aber wenn man das irgendwie vermeiden kann, keine Ahnung, vielleicht in einem klärenden Gespräch, vielleicht in einem klärenden Gespräch, hört sich vielleicht so an, als wäre ein Streit schon gewesen, in einem Gespräch mit der Hebamme und der Mutterpflegerin und der Mutter, vielleicht sogar schon vor der Geburt, dass man sagt, okay, hier, das sind so ein bisschen die Aufgaben, dann ist es ja vielleicht total toll, oder?
Ja,
dass man
auf jeden
jemanden
Fall.
Hat, der einen unterstützt. Das hört sich, finde ja. ich, gerade großartig an. Das ist dann, kann ich die auch jetzt noch haben, Mutterpflegerin?
Das ist dann quasi vom Geburtsplan zum Wochenbettplan.
Ganz genau.
Aber das ist doch wirklich großartig. Das ist ein bisschen wie du, was du erzählt hast mit diesen Hotels, wo man sich dann so einchecken lassen ja. kann als im Wochenbett.
Genau.
Das ist ja cool.
Ja.
Okay. Und du hast es gerade vorhin schon erwähnt, wenn jetzt das Kind zu dünn ist und es muss zugefüttert werden, dann, das ist ja so eine Sache, da kriegt man ja ganz viele Meinungen immer. Dann ist man bei diesen U-Untersuchungen, dann wird das Kind gewogen und dann, ganz knapp, wenn es jetzt nicht zunimmt, dann müssen wir zufüttern. Das war auch eine Frage, die finde ich auch sehr spannend. Wie wichtig sind überhaupt diese Perzentilen, die man da befolgen muss oder die im besten Falle befolgt werden?
Ja, ist immer so ein zweischneidiges Blatt, ne? Also natürlich braucht man braucht einfach irgendein Medium, um erfassen zu können, wie schwer oder wie gut ist die Entwicklung des Kindes, die Gewichtsentwicklung. Und dann sind die Perzentilen einfach ein ganz gutes Medium, um sie einfach um die Gewichtsentwicklung im Blick zu haben. Aber man weiß auch, dass es verschiedene Perzentilen gibt. Von der WHO gibt es Perzentilen und von den jeweiligen Stillliegen gibt es verschiedene Perzentilen. Also es ist immer so ein bisschen, je nachdem, wo man das Kind einträgt, ist es gut oder schlecht. Und das BMI-Thema ist ja auch schon Thema bei Kindern, wo man denkt, na gut, der BMI bei Kindern, den anzuwenden. Also der, ne, der BMI
der
ist ja generell
generell anzuwenden, genau. Ist schon eine komische Geschichte.
Und bei Kindern noch mehr. Also da gibt es auch einfach Kinderärzte, die auf dem sehr rumreiten, auf dem BMI. Wichtig ist einfach, dass das Kind zunimmt in seiner eigenen Perzentile oder auf seiner eigenen Kurve und in seinem eigenen Tempo. Also man weiß, es gibt Grammzahlen, die Kinder schaffen sollten pro Woche. Die sollten so 150 bis 175 Gramm auf jeden Fall zunehmen pro Woche. Und dann wissen wir, okay, dann hat das Kind einfach genug Aminosäuren und die wichtigen Eiweiße aufgenommen für die Gehirnentwicklung. Wenn es jetzt mal eine Woche ist, wo es nur 120 Gramm sind und dafür die Woche drauf 200, ist es auch in Ordnung. Wenn Kindchen aber immer an der 100-Gramm-Grenze rumschrappt und nicht wirklich mehr zunimmt, dann müsste man sich schon mal Gedanken machen, was denn da jetzt der Grund ist. Und das kann man halt in diesen Perzentilen ganz gut einfach sich verbildlichen und klar machen. Und wenn man sieht, dass diese Perzentile oder die Kurve nach unten abknickt, dann weiß man irgendwie, okay, jetzt da müssen wir mal gucken, woran liegt's, was ist der Grund.
Was würdest du den Eltern raten, denen jetzt entweder vom Kinderarzt, Kinderärztin oder von der Hebamme gesagt wird, Leute, es ist schwierig, ihr müsst zufüttern und sagen wir mal, die Eltern oder die Mama in dem Fall sagt, nein, sie möchte unbedingt noch weiter versuchen zu stillen und das Zufüttern kann vielleicht die Stillbeziehung beeinflussen. Kann sich die Mutter dann, sollte sie sich woanders Rat holen oder sollte sie einfach darauf vertrauen oder ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich auch keine Lösung für alle, ne? Muss man wahrscheinlich Fall für Fall betrachten.
Genau, das ist, wie es immer so ist, es gibt keinen goldenen Weg für alle. Wenn die Frau mit ihrer, wenn es noch eine Hebamme oder wenn es überhaupt eine Hebamme gibt und die noch in der Betreuung ist, dann sollte die Frau auf jeden Fall mit ihrer Hebamme noch mal ins Gespräch gehen und sagen, hier, Birgit, hast du noch mal eine Idee, was können wir machen? Ist zum Thema Stillen schon alles ausgereizt? Und wenn die Hebamme sagt, ja, in ihrem Kompetenzbereich ist alles ausgereizt, sie hat keine Ideen mehr, dann gibt es immer noch mal die Möglichkeit, dass man sich eine Stillberaterin hinzuzieht. Die sind ausgebildete IBCLCs, also das ist ein internationales Examen, was die ablegen müssen. Also wir Hebammen haben alle Ahnung vom Stillen, das ist Teil unserer Arbeit, aber ich sage immer so, solange es im Normbereich läuft, ne? Und sobald irgendwelche Extras dazukommen oder irgendwelche Schwierigkeiten, dann ist es immer ganz gut, sich nochmal eine Stillberaterin zu holen, weil das ist dann quasi deren Fachbereich. Also die sind nochmal spezialisiert auf nicht ganz so gut laufende Stillbeziehungen und haben dann da nochmal ein bisschen mehr Ahnung von. Und dann kann man sich wirklich, entweder man googelt sich die nächste IBCLC-Stillberaterin in der Stadt oder es gibt die La Leche League, das sind Stillberaterinnen, die selber auch Stillerfahrung haben und quasi so ein bisschen von ihrer eigenen Erfahrung berichten.
Das ist auch kostenlos, ne?
Die La Leche League, genau.
Die kann man sich kostenlos Hilfe holen.
Genau, die sind kostenlos. Es gibt auch eine ganz gute Homepage, das Stilllexikon. Da kann man sich auch noch mal so ein bisschen belesen und gucken, ob man sich in den jeweiligen Tipps schon wiederfindet. Und die Stillberaterin, die müssen leider bezahlt werden.
Ja. Wir hatten nämlich jetzt auch einige Fragen. Maria, sorry, ich rede die ganze Zeit am Stopp, ne?
Ist voll gut, du hast es ja da auch so.
Ich habe sie so dran. Auf meinem das Handy nämlich mit euren Fragen auch auf meinem Schoß liegen. Ja. Aber sind natürlich alle in meinem Kopf, Leute. Habe ich halt auswendig gelernt gestern. Habe sonst nichts zu tun.
Du hattest ja auch keine Hebamme beim zweiten Mal.
Das ja, eben. Ich bin ja quasi selber schon Profi. Spaß, nein, das könnte ich niemals. Aber wir haben ganz viele Fragen bekommen und das ist auch eine Frage, die ich habe. Abstillen im zweiten Jahr.
Du hast die alle geschickt, ne? Die Frage. Ja, so Accounts aufgemacht und hast sie einfach alle geschickt. Die Frage.
Habe ich einfach alle von meinem Account. Sieht doch keiner, ob ich die gestellt habe oder nicht. Abstillen im zweiten Jahr. Da ist nämlich auch die Frage, wenn man jetzt schon, sagen wir mal, als Mama, man hat jetzt gar nicht mehr so viel Kontakt mit seiner Hebamme, weil es läuft ja alles gut und das Kind ist jetzt schon vielleicht 1,5 Jahre alt. Mhm. Was für ein Zufall, wie Franz bei mir. Und dann hat man noch mal so eine Stillfrage. Das ist halt auch schwierig. Wo geht man da hin? Sucht man sich jetzt extra für diese Stillfrage noch mal eine Stillberaterin? Kann man dann doch noch mal die Hebamme von früher fragen? Oder ist es jetzt schon zu lang her?
Jetzt schon zu spät? Nein, du kannst noch mal deine Hebamme von früher fragen. Okay. Also es gibt nach der Woche mit Betreuung noch mal 6 oder 8, ich bin mir nicht ganz sicher, Positionen, die man abrechnen kann über die Krankenkasse zum Thema Still- und Ernährungsschwierigkeiten. Und das ist ja auf jeden Fall 1:1 das, was du dann brauchst. Das heißt, wenn du mit der Hebamme zufrieden warst und wenn du dich dabei gut aufgehoben gefühlt hast, dann rufst du sie nochmal an und sagst, hey, ich habe nochmal eine Frage, kannst du mal vorbeikommen.
Okay, und jetzt hatte ich ja keine Hebamme.
Du hattest ja keine
Hebamme. Und jetzt willst du ja gerade hören, dass ich dich anrufen kann und fragen kann.
Nein, ich mache das natürlich hier im Rahmen des Podcasts, weil es ist ja nicht von mir die Frage.
Nee.
Kam ja schon von einem. Aber gibt es denn, oder was würdest du denn jemandem raten?
So rein der hypothetisch.
Ja, so jetzt stell dir mal vor, jemand fragt, abstillen im zweiten Jahr. Hättest du da jetzt einen Rat oder würdest du dann auch sagen, nee, das wäre etwas, was die Stillberaterin machen muss? Oder man muss sich da ja jeden Fall dann auch noch mal einzeln angucken, oder? Es gibt ja auch keine goldene Regel jetzt.
Ja, genau. Es gibt ja, wie gesagt, keine goldene Regel. Aber ich meine, im zweiten Jahr, das heißt, das Kind ist ja auf jeden Fall schon,
über
ein Jahr und einen Monat.
Ja.
Genau. Und ist dann hoffentlich auch einfach schon so gut am Tisch und am Essen, dass es die Milch nicht mehr braucht, um groß zu werden.
Ja.
Und dann ist es eigentlich so, dass es so ein bisschen darum geht, ist es noch ein Stillen, was irgendwie um Nähe und Kuscheln geht? Ist es ein Kuschelstillen oder ist es wirklich, dass die Frau merkt, oh, das Kind trinkt wirklich nachts, hat echt noch Hunger und trinkt die ganze Nacht sozusagen oder trinkt den halben Tag? Und davon hängt es ein bisschen ab, was für Alternativen wir dem Kind bieten. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht einfach so, jetzt bist du groß, jetzt brauchst du keine Brust mehr und zack und weg. Sondern dass man dem Kind eine Alternative anbietet, sei es denn irgendwie nochmal ein Milchfläschchen oder ein Wasserfläschchen zum Einschlafen. Der Trick ist einfach, warm Wasser in eine Flasche zu tun. Das warme Wasser ist das warme Gefühl im Bauch und im Mund sind schon die größte Einschlafhilfe. Und dann sozusagen peu à peu und langsam diese Brust zu entwöhnen. Wenn man sagt, naja, es ist eigentlich nur noch abends ein bisschen nuckeln und dann schläft das Kind schon und trinkt nicht wirklich mehr, dann wäre es an der Zeit zu sagen, okay, vielleicht führen wir als Abendritual ein, dass wir dich tragen oder dass wir nochmal irgendwie ein Buch lesen und dann singen wir und du hältst meine Hand. Also wichtig ist einfach, da irgendein neues Ritual einzuführen. Und es braucht Zeit. Also abstillen, ob jetzt mit 1,5 oder mit 1 Jahr, ist nichts von heute auf morgen.
Ja, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es geht mir gerade wieder so auf die Nerven, das Stillen. Ich bin nämlich teilweise liebe ich es und dann bin ich wieder so genervt. Gestern waren wir auch bei Bekannten zu Besuch und der greift die ganze Zeit mein Shirt und will die Brust rausholen.
Genau, da ist dann halt ganz wichtig, sich abzugrenzen, ne, und ganz klar zu machen. Und das verstehen Kinder auch schon mit 1,5, zu sagen, das ist mein Körper, das sind meine Brüste, darüber entscheide ich.
Ja.
Genau, und wenn das nicht geht, dann muss man das nochmal besprechen und sagen, du darfst trinken, aber nur zu Hause,
ne,
auf der Couch oder wie auch immer. Und dann sind es vielleicht mal so 2-3 Tage, die sind ein bisschen doof und mit ein bisschen Kampf verbunden. So, wer sitzt am längeren Hebel so ungefähr? Und dann wird es aber auch funktionieren. Aber wichtig, so wie mit allem Umgang mit Kindern und auch mit Tieren, aber wir reden gerade über Kinder, ist es klar, in seiner Entscheidung zu sein und klar in seinem Nein zu sein. Oder in seinem, ja, du könntest stillen, eventuell jetzt hier, ja, ich weiß auch nicht, eventuell.
Ja, das bin ich.
Ja.
Ist ja irgendwie doch ganz schön, ne?
Ja, genau.
Genau, also wenn du quasi in deinem, ich möchte jetzt abstillen, klar bist, dann wird es auch klappen. Also weiß ich aus eigener Erfahrung, ich war bei meiner ersten Tochter, das erste Abstillen war auch nicht wirklich klar in meinem Nein. Und dann war es doch nochmal 2 Wochen länger, als ich wollte.
Okay. Ja, gestern war wieder so ein Moment. Ich lag dann wirklich auf dem Bauch, also wir haben Familienbett, eine Kleine liegt bei mir, und ich lag auf dem Bauch und hatte so die Hände über meine Brüste und so, nein, du kommst da nicht ran. Seine Fingernägel waren auch so nervig, weil die waren gerade irgendwie so doof geschnitten oder halt schon ein bisschen zu lang. Und es tat einfach super weh, dann zahnt er aber und möchte halt auch die ganze Zeit dann nuckeln. Ja. Und ich lag da so und hab dann die Decke so um mich gewickelt. Oh Gott. Das war so schlimm.
Ja, es ist halt, wenn natürlich die Kinder, die, na klar, wenn die das irgendwie nicht, ne, wenn die es nicht verstehen oder auch keine Alternative haben, kein Nuckel oder kein Schnuffeltuch am Rumnuckeln oder wie auch immer, dann.
Ja, es ist dann halt auch gemütlich, ne?
Ja, aber es ist voll gut mit dem warmen Wasser. Ich habe nämlich immer nur so halt so ein normal, so ein Magic Cup quasi, diese Becherchen mit kaltem Wasser. Mm-hmm. Aber jetzt mache ich einfach warmes Wasser. Vielleicht hilft es schon.
Genau.
Na, dein Mann kriegt es auch super hin.
Ja, bei dem schläft er nämlich immer sofort ein. Der wacht auch nicht auf in der Nacht, wenn mein Mann bei ihm schläft.
Ja. Und dann stehst du jetzt im Sexbett.
Ja, ich schlafe jetzt ab jetzt im Sexbett. Wir haben ein Sexbett im Büro.
Ach so, okay, gut
dann
zu wissen.
Das Familienbett, ja. Also dann schlafe ich im Sexbett und er... Es hört sich was an wie Sixpack. Oh.
Das ist eigentlich auch dein Sportzimmer, ne?
Ach gut, ja, aber ich gucke jetzt auch gerade, hier haben wir so Bier. Das ist auch so ein Sixpack, das hat auch mit Stirn zu tun, bin ich auch froh, wenn ich den wieder habe. Eigentlich will ich beides. Ich will ein Sixpack am Bauch und ein Sixpack im Bauch. Oh. Okay, egal, bin ich kurz abgekommen. Ja, und er schläft dann bei dem Kleinen. So machen wir es. Das ist jetzt mein Plan. Ich werde berichten, wie es läuft. Mhm. Maria, hast du noch Fragen oder noch eine Frage,
die dir vielleicht? Ja, ich habe eine Frage, die ich gesehen habe. Und zwar, das ist eine etwas traurige, also eine sehr traurige Frage. Aber
vielleicht
hast du
ein Trigger Warning kurz vorher noch aussprechen. Es wird jetzt um stille Geburten gehen. Also wenn das, passt auf euch auf, wenn ihr das hört, und sonst gebt ihr ein bisschen vor.
Genau. Hast du schon mal eine stille Geburt begleitet? Und wenn ja, was hast du erlebt oder was hast du daraus gelernt?
Es ist wirklich ein sehr, sehr heikles Thema, ne? Mhm. Also ich habe schon mehrere stille Geburten betreut.
Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was eine stille Geburt ist, falls sich jemand damit noch nicht beschäftigt hat.
Genau. Also eine stille Geburt ist eine Geburt, wenn das Kind, egal in welcher Woche, quasi intrauterin abgestorben ist, oder abgestorben klingt immer so fies, also wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und natürlich gibt es Herzchen, die aufhören zu schlagen in Woche 9 oder Woche 10, und dann bluten die Frauen und nehmen es gar nicht so wirklich als Geburt wahr, aber auch das sind kleine Geburten. Mhm. Und es gibt aber auch Herzchen, die hören auf zu schlagen in Woche 30, 32, 35 oder auch am Termin. Und natürlich müssen die Kinder geboren werden. Und auch wenn das klingt für alle, glaube ich, die nicht in der Situation stecken, immer als so super brutal und herzlos, wenn das Klinikpersonal quasi die vaginale Geburt anstrebt und ihr sagt, okay, dein Kind wird jetzt geboren auf normalem Wege. Weil natürlich die erste Intention ist immer, oh Gott, schneidet's raus, macht's weg. So, ne? Und ich glaube, die meisten Frauen würden sich auch im ersten Gedanken erstmal einen Kaiserschnitt wünschen, damit es einfach schnell weg ist, dieses Thema, was ja doch ein echt unschönes Thema ist und ein sehr trauriges Thema. Aber man weiß, dass der Verarbeitungs- und der Trauer- und der Heilungsprozess mit einer vaginalen Geburt einfach viel, viel besser vonstatten geht, weil natürlich keine Narbe am Bauch entsteht und keine Risiken für weitere Schwangerschaften, die eventuell noch kommen. Mhm. Deswegen versuchen wir dann wirklich, die Frauen so gut vorzubereiten und so gut zu betreuen, dass sie ihr Kind vaginal gebären können. Die werden dann wirklich gut versorgt. Also nicht immer, aber ich hoffe, dass ich die Frauen gut versorgt habe in meinen Geburten, die ich betreut habe. Die kriegen eine PDA, die ganz, ganz hoch gespritzt ist sozusagen, dass sie so wenig wie möglich Schmerzen kriegen. Mhm. Und die Kinder kommen oft ganz gut. Genau. Und es ist natürlich, es ist einfach ein ganz, ganz anderes Setting, ne? Also man räumt das Zimmer, in dem das Kind geboren wird, so ein bisschen um. Man stellt das CTG weg, dass halt keine Herz- und Kontrolle währenddessen gemacht wird, natürlich, weil da nichts ist zum Kontrollieren. Also, und man hängt, es gibt so schwarze, wie so ein kleines, wie so schwarze Tränen, die an die Tür gehängt werden können, um einfach, dass einfach auch für das Personal, was draußen vorbeigeht, klar ist, in diesem Raum wird gerade ein Kind stillgeboren. Genau, und da habe ich einige begleitet in verschiedenen Wochen. Und der Fall, der mir aber am meisten hängen geblieben ist, ist ein Kind, was während der Geburt verstorben ist.
Oh Gott.
Genau. Und wir quasi das leider zu spät erkannt haben. Ja, und da war noch ganz, 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 ganz jung im Kreis, aber noch keine erfahrene Hebamme und konnte mich noch nicht gut genug hinstellen und sagen, ich habe hier ein doofes Gefühl und irgendwas läuft hier nicht gerade ganz richtig. Genau. Das war auch echt ein ganz unschöner Fall und ich musste dann quasi dem Papa sein Kind in den Arm geben und es war ein nicht lebendes Kind.
Oh Gott, das war schlimm.
Ja.
Und bis zum Schluss dachten die Eltern noch, dass das Kind lebt und erst als es dann geboren wurde.
Ja.
Ja. Oh mein Gott.
Wie ist denn dann, also wie ist das dann danach? Wie wird eine Frau dann betreut? Bekommt die gleich jemanden an die Seite, der Seelsorge ist? Oder wie wird er dann wahrscheinlich auch erstmal auf die, kommt man auf eine Wöchnerin-Station?
Nee, man versucht dann schon, dass die Frau auf eine Gyn-Station kommt. Also klar, natürlich wird die auf dem Flur Mamas sehen mit Kinderbetten, wo ein Baby drin geschoben wird, ne? Aber sie liegt nicht neben der Frau, die gerade ihr Kind geboren hat. Das ist dann nicht. Die kommt dann in ein Einzelzimmer oder auf eine Station, wo Gyn-Frauen liegen. Aber die Frauen gehen auch eigentlich ganz, ganz schnell nach Hause. Also die bleiben dann vielleicht noch einen Tag oder vielleicht noch ein paar Stunden gehen nach Hause. Genau. Und auch wichtig zu wissen, das wissen auch die wenigsten Frauen, man hat nach stillen Geburten, egal in welcher Woche, ob es in Woche 9, in Woche 20, in Woche 33 ist, Anrecht auf eine Hebammenbetreuung zu Hause. Also ich habe auch schon einige Wochenbetten von stillen Kindern betreut. Und weil die Frau muss, die hat trotzdem Wochenbett, ne? Die hat genauso einen Uterus, der sich zurückbilden muss, die hat eventuell Geburtsverletzungen, die heilen müssen. Eventuell kommt sogar ein bisschen Milch, ne? Weil die Hormone ja trotzdem da sind. Also es ist wichtig zu wissen, dass man, wenn man eine Hebamme hat und dann doch noch eine stille Geburt hat, dass man sich immer bei ihr melden kann oder sich auch extra noch eine sucht. Also es gibt eigentlich in allen größeren Städten auch richtig Verzeichnisse von Hebammen, die stille Geburten betreuen.
Ah, okay.
Oder auch quasi Wochenbetten von verwaisten Müttern, so heißt es.
Ja, das wollte ich nämlich auch fragen, weil der Körper ist natürlich ja darauf ausgelegt, dass ja das Baby kommt und das ist ja, das hört ja nicht auf, es ist ja nicht plötzlich weg. Also das ist ja genauso, wie wenn man ein lebendes Kind auf die Welt bringt.
Genau.
Also ich habe, wir machen da vielleicht auch noch mal eine gesonderte Folge zu diesem Thema. Ich kann nur, falls jemand auch durch so etwas durchgeht oder so etwas durchmachen musste, es gibt einen ganz tollen Instagram-Account und zwar Corinna Hansen-Krever. Sie ist auch eine Doula und sie hat auch ein Buch geschrieben über stille Geburten, weil sie das selber auch erlebt hat mit ihrem kleinen Jonathan. Und das ist sehr spannend, ihre Insights dazu zu sehen und vielleicht gewinnen wir sie ja tatsächlich auch mal als Expertin für eine Folge. Und sie gibt auch gute Tipps, wie man zum Beispiel umgehen kann mit Müttern im eigenen Umfeld, die eine stille Geburt hatten. Dass man zum Beispiel, sie sagt zum Beispiel, für sie ist es ganz wichtig, dass der Name ihres Sohnes oft gesagt wird, Jonathan. Und dass man, und sie sagt auch, es gibt zum Beispiel ganz tolle Fotografen, Fotografinnen, die trotzdem auch das Kind dann fotografieren, wenn es geboren wurde und als Erinnerung und da kann man ja ganz viel machen, deswegen, das verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung von der Podcast-Folge.
Ja. Aber das ist gut, da machen wir nochmal eine gesonderte
Sendung. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du das so erzählst, das muss ja für dich auch schwierig gewesen sein. Diese eine Geburt, die dir so im Gedächtnis geblieben ist und toll, dass man, ich meine, es kann ja dann verschiedene Auswege haben, kann ja auch sagen dann, oh Gott, du kannst diesen Beruf jetzt nicht mehr ausüben, wenn man so etwas erlebt, oder?
Ja, also. Ja, es gibt bestimmt Kolleginnen, die nach solchen Erlebnissen auch irgendwie ihre geburtshilfliche Karriere sozusagen beenden und bei mir war es zum Glück noch recht am Anfang, also ich war noch frohen Mutes weiterzumachen.
Und hast du denn, fehlt es dir denn manchmal so, Geburten zu begleiten im Krankenhaus oder auch zu Hause, dass du sagst, dir fehlen die Geburten? Oder
Total, ja. Ja, es ist einfach, es passt gerade persönlich bei uns familiär nicht, dass ich Geburten mache, aber ich vermisse es total, weil es irgendwie für mich mit der schönste Bereich meiner Hebammentätigkeit ist.
Ja.
Ja, genau. Und auch, natürlich ist es auch anstrengend und man gibt ganz, ganz viel an Energie und an Geduld und an positiven Denken bei jeder Frau in jede Geburt rein. Aber man sieht ja auch immer, wie es am Ende läuft sozusagen und schiebt die Frauen in den meisten Fällen glücklich und zufrieden aus dem Kreißsaal raus.
Ja.
Mhm. Ja.
Und würdest du sagen, dass ein Geburtshaus eine gute Alternative zur Klinikgeburt ist? Oder ist das auch immer individuell? Kommt das auf die Frau drauf an? Ist das auch ein medizinischer Aspekt, dass man sagt, naja, also wenn du irgendwie so und so die Schwangerschaft verlaufen ist, sollte ich vielleicht nicht ins Geburtshaus gehen? Was genau. würdest du da sagen?
Genau, also es ist wie immer, es gibt keine Empfehlung für alle Frauen.
Ja.
Also es, die Geburtshäuser oder auch außerklinische Hebammen, die außerklinische Geburten betreuen zu Hause, haben so einen ganz, ganz engen Katalog an Frauen, die sie annehmen dürfen. Also sobald da irgendein Risiko sich in der Schwangerschaft ergeben hat oder auch die Frau schon mitbringt aufgrund ihrer Anamnese, dürfen die leider nicht ihr Kind außerklinisch gebären. Wenn man aber eine gesunde Frau vor sich hat, die ein gutes Körpergefühl hat, gutes Selbstvertrauen in ihre Kraft und in ihre in die Natur und in das, dass das alles schon in Ordnung gehen wird, die kann auf jeden Fall ihr Kind gut im Geburtshaus gebären. Aber es ist schon oft so ein bisschen, es ist schon so ein Typ Frau. Also mhm. es geht jetzt nicht, gehen nicht viele Frauen ins Geburtshaus. Und es gibt hier in Berlin ein Geburtshaus, was direkt auf einem Kliniksgelände mit drauf ist. Und einfach aufgrund dieser räumlichen Nähe lockt das auch manchmal Frauen an, die da, glaube ich, nicht so 100% gut hingehören. Die dann auch verlegt wurden in den Kreißsaal, da ihre PDA bekommen haben und dann zurück ins Geburtshaus wollten. Was aber nicht geht.
Ah, okay, wenn du das einmal verlassen hast, gehst du nicht mehr zurück.
Genau, also okay. Verlegt heißt verlegt. So. Mhm. Genau, und einem muss einfach klar sein, dass man außerklinisch, natürlich hat man Schmerzmittel, also man kann sich massieren lassen und man kann eine warme Badewanne nehmen und eine Wärmflasche und vielleicht auch mal ein Buscopan-Zäppchen, aber dann hört es auch schon auf.
Oh, das habe ich. Ich habe auch gesagt am Anfang bei meiner Geburt, bitte gib mir mal was, was keine PDA ist, aber trotz. Und dann haben sie mir irgendwas gegeben, wahrscheinlich Buscopan oder so. Es hat natürlich nichts gebracht. Also ich möchte jetzt niemanden da Angst einjagen. Vielleicht wirkt es ja bei euch. Bei mir hat es absolut nichts gebracht. Ich habe gleich danach nach einer PDA gefragt.
Okay, was können wir jetzt machen?
Aber krass, ja, ich habe auch eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat 2 Hausgeburten. Mhm. Und das ist so krass. Die macht das einfach. Und die meinte auch, ja, es hat, war unangenehm, aber ging dann, denke ich mir auch, krass, das ist so verrückt. Man muss aber da auch, sage ich mir auch immer wieder, und es ist vielleicht auch nochmal gut, das jetzt hier zu sagen, es gibt nicht, dass die eine Mutter besser ist als die andere, weil sie keine PDA gebraucht hat oder weil die eine sich für einen Kaiserschnitt entschieden hat. Wir gucken doch nicht in die Leute rein. Also
Nein, man darf sich einfach nicht vergleichen. Man darf sich nicht vergleichen, man darf seine Schwangerschaften nicht vergleichen, seine Geburten nicht, man darf die Kinder untereinander nicht vergleichen, selbst wenn sie vielleicht sogar das erste und das zweite kannst du nicht miteinander vergleichen. Ja. Man muss immer ganz individuell das alles beobachten und aufhören, nach links und rechts zu gucken. Jeder macht es so, wie es für ihn am besten ist.
Genau.
Ja. Ich habe jetzt hier noch eine kurze Frage und dann sind wir schon bei einer Stunde und das ist lustig, dass die meisten von unseren ZuhörerInnen hören unseren Podcast bei der Einschlafbegleitung. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie das Kind schon seit einer halben Stunde schläft und die denken sich, boah, kommt endlich mal ans Ende, Leute. Ich freue mich jetzt die ganze Zeit unten auf dem Sofa zu chillen.
Vielleicht schläft die Mama auch schon längst.
Ja, und hört einfach noch unsere Stimmen so weiter. Das können wir irgendwelche Nachrichten so einpflanzen ins Unterbewusstsein. deswegen, ich habe jetzt noch eine Frage, die würde ich noch ganz schnell stellen und dann sollten wir wahrscheinlich zu einem Ende kommen. Obwohl es so spannend ist, könnten hier 7 Folgen aufnehmen und du
hast ja auch wahrscheinlich noch sehr, sehr viele private Fragen.
Aber die hier ist nicht privat. Das kann ich bestätigen, weil das hatte ich nämlich nicht, davon war ich nicht betroffen. Aber die Frage ist, Schwangerschaftsdiabetes, das hatte sie in der ersten Schwangerschaft, muss das automatisch bei einer zweiten Schwangerschaft wieder so sein?
Nein, muss es nicht.
Aber guck, das ist doch schön. Ach, krass. Das ist doch eine schöne, einfache, leichte Antwort. Genau.
Also natürlich ist das Risiko ein bisschen höher, dass es wieder auftritt, aber es ist nicht automatisch gegeben. Mm-mm.
Und kann man das irgendwie vorbeugen?
Naja, da sie ja in der ersten Schwangerschaft schon mal Diabetes hatte, weiß sie ja noch so ein bisschen, wie sie sich diätetisch gut ernähren kann und einfach auf gute Kohlenhydrate guckt und nicht zu viel. Man denkt ja immer kein Zucker, aber der Zucker ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Die Kohlenhydrate sind ja auch das, was so reinhauen und der Fruchtzucker. Und wenn sie da von Anfang an gut drauf achtet, dann kann es sein, dass das gar nicht passiert. Aber ich würde ihr auf jeden Fall empfehlen, dass sie direkt einen großen Zuckertest macht. Also es gibt ja diesen kleinen Zuckertest mit 50 Gramm und den großen mit 75 Gramm.
Okay.
Und der 75 Gramm Test ist wirklich verlässlich.
Cool. Und gibt's jetzt noch irgendwelche letzten Worte, Tipps oder so, die du gerne raushauen würdest?
Ja, geburtsvorbereitend vielleicht. was hilft, was gibt da nicht auch so eine Ernährung? Ich wollte so eine ganz bestimmte Ernährungsgeschichte machen.
Ja, die Luwendiät.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, also das mache ich dieses Mal, es wird super easy. So.
Hilft es dann auch bei der Geburt, dass man keine Schmerzen hat?
Ja, was? Weniger und es geht schneller und so. Kein Zucker, ne?
Ist genau, kein Zucker und keine Kohlenhydrate.
Genau. Habe ich genau eine halbe Stunde durchgezogen und danach habe ich mir wieder die Brause-UFOs und alles mögliche reingezogen und Sven so zu mir, mein Mann, also super, es läuft richtig gut mit deiner Diät und ich so press.
Brause-UFOs.
Scheiße, ach, dann nehme ich halt eine PDA, ist doch egal.
Ich krieg schon irgendwie hin, rauskommt das. Ich wollte auch meditieren, ich habe auch mir so
positive Affirmationen.
Ja, genau.
Ich vertraue auf meinen Körper, ich krieg das hin.
Ja.
Dreimal hin und her gebetet, dachte ich so, ach komm, reicht, das reicht, ich muss wieder was essen.
So, jetzt sag mal. Genau, nein, ich glaube, wichtig ist einfach, das passt so ein bisschen zu dem, nicht vergleichen und nicht nach links und rechts gucken, sondern gucken, was ist denn für mich richtig und was fühlt sich für mich gut an und was kann ich durchziehen in den nächsten Wochen. Also bin ich Typ Frau und kann so eine Luwendiät machen, dann bitte versuch's. Für mich wäre es auch nichts gewesen, also ein Tag ohne Kuchen und Eis ist leider nicht existent in meinem Leben, glaube ich. Und auch diese ganzen geburtsvorbereitenden Maßnahmen, wie es gibt, sowas wie Himbeerblättertee trinken und Dammmassage machen und genau, positive Affirmationen. Das sind alles Dinge, die in die richtige Richtung führen. Aber wie der Tag dann laufen wird, weiß sowieso niemand. Deswegen einfach wirklich schon in der Schwangerschaft versuchen, bei sich anzukommen, zu gucken, was ist denn für mich gut, was passt zu mir, was passt zu meinem Baby. Und sich einfach ein gutes Gefühl machen, die ganze Schwangerschaft über. Und rauskommt so oder so.
Das stimmt, das ist doch gut. Das ist ein gutes Schlusswort eigentlich. Rauskommt so oder so. So nennen wir die Folge. Nee, müssen wir uns nochmal überlegen, weil es geht ja nicht nur darum.
Nein.
Nee, das stimmt.
Oh, Olivia,
waschen wir
eine Sehen wir uns mal auf.
Rauskommt so oder so.
Das ist so gut. Wenn wir über deine dritte Geburt sprechen.
Ja.
Genau. Okay, krass.
Ja, boah, danke Wilma, das war richtig schön.
Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig cool gewesen. Also alleine, dass ich meine ganzen Fragen gestellt habe.
Du bekommst dann die Rechnung.
Schickst du uns. Schickst du hier an die Firma Motivierend Ehrlich.
Das mal rechnen gucken, wir intern ab.
Nee, das war richtig, richtig spannend. Wir hätten wirklich Ewigkeiten noch weiter quatschen können.
Machen wir vielleicht noch mal einen zweiten Teil draus. Ja. Kommt die Wilma wieder.
Ja, genau.
Kein Problem.
Oh, das wäre richtig cool. Also, dann vielen Dank euch auch ans Zuhören und nochmal hier ein fettes, fettes Dankeschön an Wilma und Maria, dass du Wilma organisiert hast. Ich habe ja eigentlich nichts gemacht, außer meine Fragen gestellt.
Ja, war aber das auch ist gut. Arbeitsteilung, mein Herz. Ja. Arbeitsteilung. Und für alle, deren Fragen vielleicht nicht beantwortet worden sind, nicht traurig sein, das können wir ja immer nochmal nachreichen.
Nachrechnen. Wir sind schon wieder bei der Rechnung.
Nachreichen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.